Vertraulich, der Videopodcast aus der Bildpolitik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer live das Thema des Tages in 20 Minuten und das kann heute natürlich nur das Eiswetter sein. Eine lebensgefährliche Wetterlage ist im Anmarsch. Ist Deutschland auf Katastrophen wie diese vorbereitet? Es ist Donnerstag, der 8. Januar. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bildpolitik-Chefreporter Nikolaus Habusch, der bei uns im Bild vor allem auch über die innere Sicherheit berichtet und der uns, lieber Nikolaus, aus erster Hand über die eisige Wetterlage berichten kann. Denn du warst auch ein Opfer des Stromausfalls in bitterer Kälte in Berlin. Bist erst heute Morgen aus dem Notquartier in deine Wohnung zurückgekehrt, noch in der warmen Jacke hier. Bevor du uns darüber berichtest, was da los war, wollen wir erstmal live zu unserem Meteorologen Carsten Brandt schalten, um uns über die aktuelle Lage zu informieren. Carsten, was kommt da auf uns zu und wo wird es besonders gefährlich?
Ja, also man kann sich das so vorstellen, dass wir einen bergfeucht warme Atlantikluft haben, der über Belgien, Frankreich zu uns auf dem Weg ist. Die ersten Schneefälle sind jetzt schon über Belgien, kommen jetzt nach Deutschland rein und auch Regen zum Teil. So, dieser Berg an Feuchtigkeit trifft auf einen tiefgefrorenen Kontinent. Und das sind so diese klassischen Winterwetterlagen, die gefährlich sind, die sehr gefährlich sind. Diesmal kommen mehrere Sachen zusammen. Fangen wir erstmal mit Eis und Schnee an. Das wird uns heute Nacht beschäftigen, besonders, oder beschäftigen uns ja heute schon tagsüber, aber jetzt heute Nacht besonders durch neuen Schneefall, Schneeverwehung, jetzt schon Unwetterwarnung aktiv für den Norden Deutschlands, für den Elberaum Hamburg. Das wird wahrscheinlich dann ausgeweitet werden in der Nacht bis morgen früh entlang der Elbe. Sachsen-Anhalt wird betroffen sein. Das geht runter teilweise nach Thüringen. Es geht morgen früh weiter nach Berlin rein. Ja, also dort sehr viel Neuschnee, aber noch viel schlimmer diese Schneeverwehungen, weil diese Schneeverwehungen bedeuten, dass der Winterdienst, ich will es mal ganz bildlich erklären, der Winterdienst räumt die Autobahn frei, die Straße frei. Ein, zwei Minuten später weht der Wind wieder den Schnee auf die Autobahn drauf. Das ist genau das Szenario, was wir morgen früh, in der Nacht und morgen früh dann haben werden. Teilweise haben wir dann Eisregen in Bayern. Dann haben wir Sturm in den Mittelgebirgen, im Schwarzwald orkanartige Böen mit extremen Neuschneemengen. Neuschneemengen in der Eifel von über 30 Zentimeter. Also es ist richtig was los, überall in Deutschland, heftiges Wetter. Und ich will die Temperaturen nicht vergessen, die krachen runter. Auch das, das betone ich hier mal, ist lebensgefährlich. Minus 15 bis minus 17 Grad teilweise Berlin, Hamburg. Dann am Sonntagmorgen, wenn ich mir diesen milden Dezember anschaue, den wir hatten, jetzt plötzlich so ein starker Frost. Das ist sehr gefährlich für viele Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen oder mit Herzerkrankungen.
Wie sollten die Leute sich am besten verhalten?
Wichtig ist, und deswegen warnen wir auch, dass man so ein bisschen, wenn das geht, morgen diesen Tag meidet, gerade die Frühstunden in diesem Band, wo jetzt auch schon die Unwetterwarnung besteht und wie ich das eben skizziert habe, bitte da möglichst nicht mit dem Auto unterwegs sein, mit dem Fahrrad ist das auch keine gute Idee und zu Fuß natürlich auch nicht. Also wenn das irgendwie geht, Termine verschieben, das wird, ich sage mal in Anführungsstrichen, besser dann am Samstag in Norddeutschland auf jeden Fall. Da wird der Wind irgendwann nachlassen und die Schneefälle lassen nach, dann wird das besser gehen. Also möglichst Termine verschieben. Fahrten durch Deutschland sind auch durch die Mittelgebirge zum Beispiel morgen Nachmittag, Abend keine gute Idee. Ich nenne mal die A45, die Sauerlandlinie, oder die A3 oder auch die A61, die so nach Süden ins Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel gehen. Da wird es dann Schneeschauer geben, kräftige Schneeschauer. Und man kennt das ja, ein LKW steht und dann hat man den Salat und dann dauert das Stunden, bis es weitergeht. Solche Szenarien werden wir vielleicht dann auch morgen im Tagesverlauf erleben. Und noch was, die Wälder sind auch gefährdet durch diesen Sturm. Da liegt ja teilweise Schnee drin, da kommt Neuschnee rein. Also auch bitte, ich würde einfach vermeiden, da wo diese Sturmwarnung besteht, in die Wälder und Parks reinzugehen. Das muss jetzt bitte auch nicht sein.
Wie lange wird diese Wetterlage noch anhalten, Carsten? Nur bis Samstag, hattest du gerade gesagt?
Also die Wetterlage, die entspannt sich im Laufe des Samstags, also vom Schnee her gesehen, zieht der Schnee dann zu den Alpen herunter, bis ins Flachland schneit es überall dann Glätte, aber das ist dann nicht mehr so extrem. Aber die Kälte, die hält mindestens bis Montagmorgen an und da war nicht nochmal explizit. Ich verweise da auf Studien, das wird in den Medien gar nicht häufig so erwähnt. Es gibt da eindeutige Studien, die zeigen, je weiter wir entfernt sind von so einer Mitteltemperatur ungefähr von 10 Grad plus, also nach in Richtung Wärme, aber auch in Richtung Kälte, umso gefährdeter sind Menschen mit hohem Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da schießen die Zahlen wirklich durch die Decke, je kälter das wird. Und wir haben unter minus 15 zum Teil, hat man ja letzte Nacht zum Teil schon, aber jetzt kommt das wieder. Das sind heftige Werte und da möchte ich gerade diese Personengruppe auch ermahnen, nicht rauszugehen, zum Beispiel auch keinen Schnee schippen. Es gibt eine ganz berühmte Studie, Herz-Kreislauf-Studie aus Kanada, dass reihenweise Herzinfarkte auftreten, weil Leute plötzlich Schnee schippen draußen, die sonst nicht sportlich aktiv sind bei so einer Kälte und dann plötzlich Herz-Kreislauf-Probleme bekommen. Also bitte sowas unterlassen, sich helfen lassen und jetzt erstmal diese Kälte abwarten, ab Montag wird es besser.
Okay, Informationen, Mahnungen und Warnungen von Carsten Brandt. Vielen Dank dafür, lieber Carsten. Ja, Nikolaus, du hast wie gesagt einen Vorgeschmack darauf bekommen, hast am Samstagmorgen in Berlin plötzlich im Dunkeln gesessen und gefroren, als der Strom in rund 45.000 Haushalten, das kann man ja dann verdoppeln, für 100.000 Personen ungefähr, nach einem Anschlag von Linksterroristen ausfiel. Erzähl mal.
Ja, um 6.12 Uhr kam der Stromausfall, der Anschlag auf diese Kabelbrücke. Und ich habe es recht bald bemerkt, denn ich recherchierte zu einer Abschiebung von Deutschland nach Afghanistan und wartete auf einen wichtigen Anruf gegen 7 Uhr, schaute also auf mein Handy, erwartete den Anruf und sah, mein Handy ist tot, kein Telefonempfang. Ich war entsprechend ärgerlich, wollte den Tag mit einem Kaffee beginnen. Auch das ging nicht, Kaffeemaschine funktionierte nicht. Klar, was war? Stromausfall. Ich merkte es, in der ganzen Wohnung keinen Strom. Ich schaute auf die Straße. Gegenüber ist eine Bäckerei. In der Bäckerei sah ich, wie man mit Taschenlampen Brötchen verkaufte. Nur die Gaslaternen brannten. Stromausfall. Und gleichzeitig, und das muss man immer betonen, gleichzeitig Telefonausfall. Mhm. Das war eine beängstigende Situation. Für mich, aber auch für viele andere, die gleich bemerkt haben, das ist etwas Größeres.
Mhm. Das Ganze hielt ja bis Mittwoch an. Wie hat man sich da gegenseitig geholfen in der Nachbarschaft?
Ja, manche haben in ihren Häusern durchgehalten, die waren auf Hilfe angewiesen. Viele andere sind in Notquartiere oder Hotels gegangen. Diejenigen, die durchgehalten haben, insbesondere Leute, die nicht, wie beispielsweise eine sehr kranke Nachbarin, die sich nicht anstecken darf, die waren dann darauf angewiesen, dass man ihnen heißes Wasser gebracht hat. Die Edeka-Märkte haben im Eingangsbereich mit Wasserkochern geholfen, haben den Leuten Thermoskannen abgefüllt und Wärmflaschen abgefüllt. Und diese Wärmflaschen und Thermoskannen wurden dann verteilt an die Häuser, die eiskalt waren.
Mhm. Was gab es zu essen?
Ja, in der ersten Nacht war es ganz lustig. Ich habe es auch von anderen gehört. Da war es dass natürlich die Eisschränke abtauten und viele Familien eben die Eisvorräte aufgegessen haben im Kerzenschein. Am ersten Abend war es noch romantisch, aber die weiteren Abende wurden dann natürlich auch immer kälter, weil die Häuser ausgekühlt sind.
Mhm. Also nicht like ice in the sunshine, sondern like ice im Kerzenschein. Was hast du gedacht, als du gestern gehört hast, dass der regierende Bürgermeister von Berlin am Samstag Tennis spielen gegangen ist, als das Chaos ausbrach?
Ich konnte es nicht glauben, dass er tatsächlich die Chuzpe hatte, irgendwie in so einer Lage Tennis zu spielen, dass er überhaupt daran denken konnte. Er selber hat gesagt, seine Mutter wohnt auch im Schadensgebiet. Spätestens die muss ihm doch gesagt haben, wie die Lage vor Ort ist. Er hätte sich da meines Erachtens blicken lassen müssen. Das hat er nicht gemacht und der noch größere Fehler war eben auch, die Öffentlichkeit darüber zu täuschen und zu sagen, ich war im Keller eingesperrt, in meinem Homeoffice, anstatt offen zu sagen, ich habe das anfänglich falsch eingeschätzt, ich bin auch noch am Sonntag Tennis spielen gegangen. Denn warum er das gemacht hat, das lässt sich nur spekulieren, aber die Kritik ist natürlich da, warum nicht viel frühzeitiger eine sogenannte Großschadenslage ausgerufen wurde. Bei uns im Kiez war es so, dass der Katastrophenschutz und die Feuerwehr aus Nordrhein-Westfalen gekommen ist. Die haben am Dienstagabend ihren Einsatzbefehl gekriegt, so gegen 21.30 Uhr. Und viele Nachbarn, auch ich habe so noch ein paar Kekschen und ein bisschen Baumkuchen denen vorbeigebracht. Und da haben die mir erzählt, die hätten auch ein oder zwei Tage früher losfahren können. Also da stellt sich schon die Frage, ob man da das in Berlin nicht am Anfang völlig verschlafen hat. Und möglicherweise hätte man das, wenn man im Dienstzimmer als regierender Bürgermeister gesessen hätte und dort alle Informationen ausgewertet hätte, vielleicht auch manches schneller entscheiden.
Welche politischen Fragen wirft es auf, wenn Linksterroristen offenbar ohne große Probleme ein ganzes Großstadtgebiet lahmlegen können?
Ja, das zeigt, wie verwundbar wir sind. Und vor allen Dingen, viele Sicherheitsexperten denken jetzt weiter und sagen, was wäre, wenn noch eine zweite überlagernde Situation dazu käme? Also beispielsweise ein Cyberhack oder ein Angriff auf Gas oder Wasser. Also dann würde die Situation wahrscheinlich völlig entgleiten. Und das ist das, was vielen Experten große Sorgen macht.
Wir gehen mal zurück zum Wetter. In Hamburg wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die Hamburger wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Fragen wir mal nach bei einem Hamburger, bei Christoph Floss, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Hamburg und Mitglied im Verkehrsausschuss. Herr Floss, sind Sie vorbereitet?
Moin aus Hamburg. Hier ist es tatsächlich immer kälter und der Schnee fällt immer stärker. Aber ich bin genauso wie mein Team gut vorbereitet. Morgen ist Homeoffice angesagt. Da werden alle digital arbeiten und wir werden die Tipps umsetzen, die eben zu Beginn der Sendung auch an die Zuhörer gegeben wurde.
Also Sie sind vorbereitet. Ist auch Deutschland vorbereitet auf den Katastrophenfall?
Das ist ja in einigen Regionen eine Extremwettersituation. Gerade in dem Abschnitt zwischen Hamburg und Berlin werden wir Extremwetter erleben. Und das haben wir auch zu Beginn der Sendung gehört. Wenn in wenigen Minuten, nachdem vielleicht irgendwo Eis oder Schnee auf der Autobahn weggekratzt wurde, wieder sich neues Eis oder neuer Schnee ansammelt, dann kommt man natürlich da auch kaum hinterher. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man die Tipps befolgt, möglichst zu Hause zu bleiben, 2-3 Tage zu versuchen, wirklich nur notwendige Termine in Präsenz wahrzunehmen. Und dann geht's ab nächster Woche hoffentlich wieder normal weiter. Aber wir sollten ja alle spätestens in der Corona-Zeit gelernt haben, dass man auch mal Meetings 2-3 Tage auf digital umstellt. Ich habe das zumindest jetzt morgen und auch am Wochenende vor. Da haben wir jetzt viele Meetings umgestellt. Und dann, glaube ich, kriegen wir das als Land schon gewuppt.
Herr Floss, das ist das, was die Menschen selber tun können. Aber der Staat hat natürlich auch eine Schutzfunktion. Nach dem Anschlag auf die Berliner Stromversorgung hat beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz fehlende Investitionen des Bundes in den Bevölkerungsschutz beklagt. Insgesamt fehlen in Deutschland Unterbringungsmöglichkeiten für bis zu 1,7 Millionen Menschen. Das Deutsche Rote Kreuz fordert, dass kurzfristig 20 Milliarden Euro aus dem geplanten Sondervermögen für die Infrastruktur dem Bevölkerungsschutz zugutekommen. Das heißt im Umkehrschluss, bisher ist es viel zu wenig.
In der Tat ist es so, dass wahrscheinlich in den vergangenen Jahren dieser Katastrophenschutz etwas vernachlässigt wurde und auch die Investitionen in die Infrastruktur dahingehend vernachlässigt wurden. Deswegen haben wir uns jetzt auch vorgenommen mit der neuen Koalition in Berlin, dass wir dort zulegen und dass wir auch stärker investieren, weil wir haben das ja in Berlin gesehen. Ich meine, das ist eine linksterroristische Gruppierung, die aber natürlich auch gar nicht die Schlagkraft hat, wie teilweise noch andere terroristische Gruppierungen oder gar Staaten wie Russland, die ja auch unsere Infrastruktur seit längerem angreifen und auch wahrscheinlich in Zukunft hier und da attackieren werden. Und dagegen müssen wir uns wappnen. Und deswegen haben wir uns für dieses Jahr auch vorgenommen, dass wir unsere Infrastruktur fit machen gegen diese Angriffe. Das bezieht sich natürlich auf ganz unterschiedliche Bereiche. Das eine ist das Thema Strom oder die Strominfrastruktur. Da müssen Stromleitungen, wo es geht, auch stärker zum Beispiel unter die Erde und ansonsten geschützt werden mit Infrastruktur. Es betrifft aber auch sensible Infrastrukturen wie unsere Häfen, die auch im Visier von Russland sind und auch im Visier von Terroristen sind. Auch die werden wir besser schützen, indem wir mehr investieren. Es ist völlig klar, da muss mehr getan werden. Und in der Vergangenheit wurde dieses Feld vernachlässigt.
Herr Ploss, Sie sagen, da wird zu wenig getan. Sie sind auch Sicherheitsexperte. Rechnen Sie denn mit Razzien im linken Umfeld, in den besetzten Häusern in Berlin in den nächsten Tagen? Glauben Sie, dass der Berliner Senat die Kraft hat, jetzt in der linken Szene in Berlin mal richtig durchzugreifen und durchzukämmen?
Er muss die Kraft haben, denn wir haben mit der CDU-geführten Bundesregierung auch einen Paradigmenwechsel eingeleitet in der Innenpolitik. Wir sagen ganz klar, wir wollen nicht nur Rechtsextremismus verfolgen, sondern wir wollen auch den Linksextremismus und im Falle von Berlin muss man auch sagen Linksterrorismus, den wollen wir stärker verfolgen. Der Linksextremismus wird seit Jahren verharmlost. Ich habe auch jetzt nach diesem schlimmen Anschlag in Berlin im linken und im grünen Milieu kaum etwas dazu gehört. Wenn ansonsten es nach einer Äußerung von Friedrich Merz zum Stadtbild Demonstrationen gibt und große Aufrufe, sind jetzt hier die grünen und linken Milieus still. Das, finde ich, zeigt, wie verdorben da einiges mittlerweile ist. Und deswegen ist aus meiner Sicht Folgendes wichtig. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, dass Linksextremismus stärker ins Visier genommen wird. Und die Sicherheitsbehörden, die werden nicht nur in den nächsten Tagen, sondern die werden in den nächsten Jahren viel stärker auch den Linksextremismus ins Visier nehmen. Da sind jetzt ganz viele Sicherheitskräfte drauf ausgerichtet und da wird es auch Razzien geben und da wird es sehr starke Maßnahmen geben, die den Linksextremismus zurückdämmen. Aber ich würde mir auch wünschen, dass wir da politischen Konsens hätten, so wie wir das auch im Falle vom Rechtsextremismus haben. Aus guten Gründen gibt es nach einem rechtsextremen Anschlag die Forderung, dass alle in der Gesellschaft gegen Rechtsextremismus aufstehen. Und so etwas, das würde ich mir auch wünschen, wenn es linksextreme Anschläge gibt, dass alle in der Gesellschaft sagen und auch alle politischen Parteien sagen, so etwas dulden wir nicht. Linksextremismus hat in unserer Demokratie nichts zu suchen und Linksextremismus muss entschlossen bekämpft werden.
Wenn Sie dieses Schweigen beim grünen Milieus ansprechen, glauben Sie, dass es in der grünen Partei anders ist oder auch gibt es auch da klammheimliche Freude über diesen Schlag gegen das Stromnetz?
Klammheimliche Freude würde ich nicht sagen, aber ich habe kaum irgendeine Stimme von der grünen Partei zu diesem linksterroristischen Anschlag vernommen. Da habe ich nur dröhnendes Schweigen vernommen. Kaum einer hat sich dazu geäußert. Teilweise wurden sogar noch Nebelkerzen gesendet von den Grünen und keiner hat den Linksextremismus da mal richtig namentlich benannt. Und das finde ich nicht nur schwach, sondern das ist auch verantwortungslos, denn eine Partei, die sich selbst zur politischen Mitte zählt, von der erwarte ich, dass sie nicht nur etwas gegen Rechtsextreme tut, sondern auch gegen Linksextreme. Und man muss es leider so sagen, die Grünen und auch andere linke Milieus, die sind auf dem linken Auge blind.
Herr Ploss, vielen Dank und alles Gute für die Nacht und den kommenden Tag nach Hamburg.
Dankeschön.
Auch der Bundeskanzler ist von der extremen Wetterlage betroffen. Er war heute bei der CSU-Winterklausur im verschneiten Kloster Seeorn, hielt seine Rede in Mantel und Schal. Und unser Kanzlerkorrespondent Florian Kain war dabei. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Florian, eigentlich hätte Merz morgen zur CDU-Klausurtagung nach Mainz reisen sollen, aber daraus wird wohl nichts.
Nee, das ist tatsächlich in die Nachricht hier eingeschlagen wie eine Bombe heute Vormittag. Die gesamte Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes in Mainz wurde komplett gecancelt, quasi sprichwörtlich in letzter Sekunde. Wir haben hier Manuel Hagel getroffen, den Landesvorsitzenden aus Baden-Württemberg, der hier auch aufgetreten ist im CSU-Kloster in Seeorn. Der wusste noch gar nichts davon. Wir hatten es ein paar Sekunden früher erfahren. Also es ist wegen der Wetterbedingungen komplett, zwar nicht ersatzlos, aber erstmal wirklich gestrichen. Die Tagung fällt aus. Also nur die CSU hat hier ihren großen Auftritt zum Jahresauftakt hinbekommen. Die CDU muss noch ein bisschen warten.
Am Sonntag plant der Kanzler dann eine Reise nach Indien. Du würdest ihn auch dorthin begleiten. So es denn einen Flughafen gibt, von dem man am Sonntag aus starten kann in Deutschland?
Ja. Merz will ja von München aus starten. Das hatte er zunächst auch so geplant, weil es irgendwie praktischer war. Also erst Kloster Seeorn bei München. dann nach Mainz zur Klausur und dann eben dann ab München dann nach einem Aufenthalt wahrscheinlich auch bei der Familie dann eben nach Indien zu fliegen. Nach derzeitigem Stand ist das weiter geplant. Nach meinen Informationen will man sich aber in der Bundesregierung nochmal zusammensetzen und auf diesen Reiseplan nochmal gucken, ob das alles so funktionieren kann. Aber tatsächlich bislang weiter der Stand ab Sonntagvormittag ab München dann nach Indien. Und für mich heißt das, ich musste tatsächlich meinen Aufenthalt in Mainz, der ja tatsächlich auch schon geplant war, ich wollte von Mainz aus dann aktuell für Bild berichten, auch canceln und werde wegen der Wetterverhältnisse jetzt zunächst mal in München auch bleiben und so Gott will dann auch Sonntag mit in der Maschine mit dem Kanzler Richtung Indien unterwegs sein.
Florian, wir haben vorhin in der Sendung über den Stromausfall in Berlin gesprochen. Der wurde auch von Merz kurz angesprochen.
Ja, er ist danach gefragt worden. Merz hat dann gesagt, dass aus Sicht der Bundesregierung, wenn man selbst das Krisenmanagement komplett in der Hand gehabt hätte, man das nicht großartig anders gemacht hätte. Er hat also auch dem regierenden Bürgermeister da den Rücken gestärkt, hat auch gelobt, wie die Zusammenarbeit mit den technischen Hilfswerken etc. funktioniert hat. Man muss aber wissen, dass das Krisenmanagement des Berliner Bürgermeisters hier in See und hinter den Kulissen also tatsächlich ein ziemliches Lästerthema war. Da haben sich auch Unionsspitzen ehrlicherweise schon ein bisschen pikiert drüber gezeigt, wie das in Berlin gemanagt wurde, insbesondere kommuniziert wurde, als das dann noch rauskam mit diesem Tennismatch, von dem der Regierende ja erst gar nichts wissen wollte. Da wurde dann auch gelästert, na, hoffentlich hat das Match zumindest gewonnen. Das war also recht hässlich, aber was natürlich stärker zählt, ist die eindeutige Geste, die öffentliche Geste, Rückenstärken für Markus Wegner. Auch Markus Söder hat gesagt, worüber reden wir hier eigentlich über eine Stunde Tennis? Das große Thema müsste doch wohl der Linksterrorismus in Deutschland sein, der jetzt mit voller Wucht offensichtlich zurückgekehrt ist und wie man sich gegen ihn wappnet.
Rückenstärkung für Kai Wegner, meintest du, du bist jetzt im Markus-Fieber da unten bei Markus Söder.
Ach, sorry.
So ganz kurz noch in einem Satz zum politischen Inhalt. Es wurde ja nicht nur über das Wetter geredet. Was war die Kernbotschaft? Alles auf Wirtschaft?
Ja, also die CSU wollte zwei Kernbotschaften aussenden. Und zwar härterer Kurs in der Migration mit vor allem einer Abschiebeoffensive, die Markus Söder dem Innenminister Dobrindt da jetzt mal eben so ins Stammbuch geschrieben hat. Wir sind uns gar nicht so sicher, wie sehr sich Dobrindt darüber wirklich freut. Klingt ja nach einem großen Arbeitsauftrag. Bislang funktioniert es mit den Abschiebungen ja noch nicht ganz so gut, auch wenn die Anfänge dafür gelegt sind. Und zum Zweiten natürlich Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Also nach dem alten Bill Clinton-Motto, it's the economy stupid, die CSU vor allem auch, dass Steuersenkungen noch weiter vorgezogen werden, also schon beabsichtigte Steuersenkungen wie die Körperschaftssteuer für Unternehmen vorgezogen wird, auf den frühestmöglichen Zeitpunkt auch eine Einkommensteuerreform und auch die Abschaffung der Stromsteuer, also Stromsteuer sozusagen niedriger für alle und Stromsteuersenkung. Und da gibt es also ein großes Potpourri an Themen. Aber, Thomas, die CSU hat noch ein paar Sachen mehr im Programm. Also die haben so ein wirklich also so ein ganz buntes Programm von der Einführung des Führerscheins ab 16 hin zu einer Bauoffensive und KI und so weiter. Also es wurde sozusagen kein Wunsch offen gelassen in dem Programm. Aber der Schwerpunkt ist natürlich ganz klar die Belebung der Wirtschaft.
Florian Kain, vielen Dank und hoffentlich dann gute Reise nach Indien, da dürfte es ein bisschen wärmer sein. Danke.
Danke sehr.
Also die CDU-Tagung in Mainz fällt aus, kommt womöglich dem einen oder anderen ganz zu Pass?
Ja, das ist natürlich reine Spekulation, aber die Politik weiß es immer auch, auf Krisen eben gut zu surfen und der Kanzler hat ja in dieser Woche seinen wichtigsten Vertrauten und Büroleiter und Chef des Nationalen Sicherheitsrats eben ausgewechselt.
Jakob Schroth.
Jakob Schroth. Und diese Personalie, die bringt es natürlich möglicherweise mit sich, dass er möglicherweise diese Tagung in besonderem Maße vorbereitet hat. Jetzt ist er nicht mehr an Bord. Vielleicht war man auch ganz froh, deshalb die Tagung absagen zu können.
Also für die Teilnehmer der CDU-Klausur ist die Lage klar. Viele Beschäftigte fragen sich aber, ob sie morgen trotz womöglich lebensgefährlicher Bedingungen zur Arbeit gehen müssen. Geben wir diese Frage mal direkt weiter an unseren juristischen Fachberater, den Anwalt Arndt Kempkens. Herr Kempkens, kann jeder Arbeitnehmer einfach selbst entscheiden, ob er zur Arbeit geht morgen?
Nein, das wäre eigentlich ganz schön. Das wäre vielleicht auch ganz gut passend. Aber es ist arbeitsrechtlich ist es leider nicht so. Das Wegerisiko, das obliegt immer den Mitarbeitenden, also den Arbeitnehmern und den Arbeitnehmerinnen. Die müssen also dafür Sorge tragen, dass sie selbst bei so einem schlechten Wetter, wie wir es morgen erwarten, und schlechten Straßenverhältnissen trotzdem pünktlich am Job sind, pünktlich in ihrem Büro sind. Das ist also das Risiko aller Mitarbeitenden.
Was ist, wenn die Schule ausfällt, so wie in Niedersachsen und in Berlin? Zählt das als Grund, wenn ich dann mich um meine Kinder kümmern muss?
Ja, das geht ja gar nicht anders, denn dann kollidieren ja zwei Pflichten. Erstmal muss man sich um die Kinder kümmern. Auf der anderen Seite muss man eigentlich auch arbeiten aus dem Arbeitsvertrag. Das sind ja kollidierende Rechte sozusagen, aber da gehen die Kinder dann vor. Da muss man dann frühzeitig, vielleicht auch schon heute, wenn man das Risiko sieht, mit dem Chef Kontakt aufnehmen und eben auf das Risiko hinweisen. Spätestens morgen, wenn es dann eben sich zeigt, möglichst schnell informieren, den Chef informieren und eben sagen, was Sache ist, dass man sich entweder verspätet, vielleicht auch gar nicht kommen kann. Und wenn man dann im Job allerdings nicht erscheint, kriegt man auch kein Geld. Das heißt, der Chef darf das natürlich kürzen. Wenn man nicht arbeitet, egal warum, bekommt man eben auch keinen Lohn, kein Gehalt. Das kann dann theoretisch gekürzt werden oder man arbeitet das nach. Oder man vereinbart eben Homeoffice. Das ist sicherlich auch in vielen Fällen möglich.
Was passiert, wenn ich morgen pflichtgemäß zur Arbeit fahre und dann knallt's, weil ich noch Sommerreifen auf den Rädern habe?
Dann habe ich natürlich ein doppeltes Problem. Dann habe ich erstmal ein Problem mit meinem Versicherer, mit dem Vollkaskoversicherer, wenn ich meinen Eigenschaden am Auto habe. Denn der wird wegen grober Fahrlässigkeit dann Kürzungen durchführen. Bleibe ich auf einem Teil meines Schadens sitzen. Bei dem Haftpflichtschaden, also den Schaden, den ich an einem anderen Auto verursache, den zahlt der eigene Haftpflichtversicherer. Das ist also unproblematisch. Ich kriege aber von der Polizei, wenn die das mitkriegen, und die werden natürlich morgen nach der Bereifung gucken, und eben sehen, ob da dieses Piktogramm drauf ist, also dieses Schneepiktogramm, ob das eben zulässige Reifen sind. Und wenn nicht, gibt es noch ein Knöllchen. Und wenn ich dann noch zu spät zur Arbeit komme, dann ist natürlich alles vorbei. Und dann gibt es sogar noch eine Lohnkürzung und vielleicht Ärger mit dem Arbeitgeber.
Wichtige Information von Arndt Kempkens. Vielen Dank dafür, Arndt.
Sehr gerne.
Ja, Nikolaus, vielleicht zum Schluss noch der Blick. Du hast es selber erlebt darauf. Was sollte man in so einem Katastrophenfall alles zu Hause haben? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ja da eine Liste auf seiner Homepage herausgegeben.
Ja, da gibt es eine Liste und die ist auch sehr hilfreich. Aus meiner Sicht die fünf wichtigsten Punkte. Erstens ein Batterieradio. Das klingt wie völlig aus der Zeit gefallen, aber das Wichtigste in so einer Krise ist, man braucht Informationen. Ich habe das am Samstagmorgen erlebt. Ich musste eben fahren bis, also eine ganze Strecke fahren, bis ich wieder Telefonempfang hatte. Und hätte ich ein Radio gehabt, was ich mit Batterie betreiben konnte, hätte ich also sozusagen möglicherweise schon im Radio vom zu Hause vom Stromausfall hören können. Und das gibt dann eben auch eine gewisse Sicherheit in der Unsicherheit, wenn man weiß, was ist da eigentlich los. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, sind Streichhölzer und Kerzen. Ja, also im Dunkeln geht's ja gar nicht und wer Kerzen entzünden will, braucht Streichhölzer. Sehr bequem in so einer Lage sind Teelichter. Die sind günstig, die sind praktisch sehr, sehr sicher und sie geben ein bisschen Wärme und vor allen Dingen Licht. Also Teelichter zu Hause zu haben in Säcken, das ist ganz praktisch. Und so. Dritter Punkt, den ich mitgebracht habe und den ich auch auf dieser BBK-Krisenliste gefunden habe, ist Bargeld. Wir müssen uns vorstellen, bei Stromausfällen kann es sein, dass die Geldautomaten auch nichts mehr ausspucken. Mhm. Das mag am ersten Tag noch gehen, aber irgendwann geht das Bargeld aus, dann kann man auch in geöffneten Geschäften nichts mehr kaufen. Also
mit dem Handy kann man auch nicht mehr zahlen.
Mit dem Handy kann man auch nicht mehr zahlen, Apple Pay geht nicht und so weiter. Also Bargeld vorhalten. Praktisch ist ein Gaskocher, mit dem man kleine Mahlzeiten erwärmen kann.
So ein Campingkocher.
Campingkocher. Mhm. Ja, das geht gut mit Dosengerichten.
Tiefkühlgerichte sind nicht geeignet, haben wir ja schon besprochen. Die Eisschränke, die funktionieren nicht mehr und tiefgefrorenes oder kaltes, das wird lange erwärmt. Man muss Dinge haben, die sich leicht erwärmen lassen oder auch mit Brennpaste erwärmen lassen, sagt das BBK. Oder auch mit so einem kleinen, mit Teelichtern im Stöfchen. Mhm. Auch da kriegt man eine Ravioli-Dose heiß. Mhm.
Also, wichtige Punkte. Klingt in der Tat alles wie aus der Zeit gefallen, aber vielleicht fallen wir ja auch in so eine Zeit hinein. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist im Internet auch zu finden, wenn man ein Internet hat. Man sollte also vorher nachschauen. Auf der Homepage stehen viele, viele weitere nützliche Tipps, die man ja in diesen Zeiten vielleicht braucht. Das war vertraulich. Wir hoffen, dass Sie gut durch diese Tage kommen.